das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es ist Freitag und wenn wir uns zurückerinnern, hatte dieser Freitag lange Zeit einen festen Bestandteil. Schülerinnen und Schüler, junge Frauen und Männer, die auf die Straßen gingen. Fridays for Future. Das Gesicht der Klimabewegung Greta Thunberg schwänzte vor mehr als 2 Jahren das erste Mal die Schule, um für einen Planeten zu kämpfen, auf dem wir leben können, wie sie es selbst formulierte. Nun hat dieser Planet gerade weitere Sorgen, eine Pandemie, die das Leben teils lahmlegte und damit auch den Straßenkampf von Fridays for Future. Heute nun zum ersten Mal wieder sind die Aktivistinnen und Aktivisten wieder zurück. Draußen, nicht im Netz, wie hier im australischen Sydney und in der Arktis, wo durch den Klimawandel das ewige Eis schmilzt. Auch wenn heute deutlich weniger den Freitag zum Protesttag machten, sie wollen sich zeigen, sichtbar machen, dass ihre Bewegung weitergeht. Anke Hahn berichtet aus Berlin.
Phrasen, Versprechen, Parolen, so laut, so leer.
Phrasen, Versprechen, Parolen singt an. Mai Kantereit auf der Bühne und trifft damit die Stimmung der tausenden Demonstranten am Brandenburger Tor ganz genau. Fridays for Future ist wieder auf der Straße und will Taten sehen.
Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr.
Denn die Corona-Krise hat für die jungen Klimaaktivisten durchaus etwas verändert. Ihr Gefühl? 2 Jahre schon demonstrieren sie und werden immer nur vertröstet. Nun haben sie gesehen, dass Politik handeln kann, wenn sie will.
Aber wir merken halt gerade, dass in Bezug auf die Klimakrise nicht mit dem nötigen Bewusstsein der Dringlichkeit gehandelt wird.
Weil die Klimakrise keine Krise der Zukunft ist, sondern eine Krise der Gegenwart. Und wir ganz dringend handeln müssen.
Dabei ist den Demonstranten durchaus klar, dass Corona in den letzten Monaten alles überlagert hat. Doch jetzt ärgern sie sich über die Erwartung, sie sollten doch mal ihre Forderungen zurückschrauben. Sie würden Arbeitsplätze gefährden.
Wirtschaft und Klima, das ist überhaupt gar keine Entscheidung, die wir treffen können. Wir müssen eben beides angehen, weil wir irgendwie in der außerordentlichen Situation sind, eben mit mehreren gesamtgesellschaftlichen Krisen auf einmal klarkommen zu müssen.
Und der Berliner Sprecher der Demonstranten sieht sogar eher eine Chance als ein Problem im Klimaschutz.
Ja, ich wünsche mir vor allem erstmal diese Solidarität, die sich in der Pandemie entwickelt hat. Und wenn wir über die Wirtschaft reden, dann müssen wir diese ganzen Gelder, die jetzt fließen und auch nur einmalig fließen werden, mit ökologischen Aspekten zusammen verknüpfen und zusammen denken.
Beobachter der Bewegung sehen allerdings durchaus, dass Fridays for Future auch die Verlierer der Corona-Krise beachten müsse und sich mit anderen Bürgerbewegungen vernetzen sollte.
Diese zu wachsenden Ungleichheiten im Zuge von Corona eben auch nochmal mit aufzunehmen. Und ich denke, solche Aspekte müssen mitbedacht werden, weil es kann sich halt doch nicht jeder, Corona trifft doch die Leute auch unterschiedlicher. Und nicht jeder hat den Luxus, jetzt Tomaten zu pflanzen und seinen eigenen Salat anzubauen, jetzt mal zugespitzt formuliert. So.
Ein Zeichen der Solidarität sendet Fridays for Future heute aber an die Länder, die schon jetzt unter dem Klimawandel litten, den Industriestaaten wie Deutschland verursacht hätten.
Die Klimaziele der Fridays for Future-Bewegung, aber auch die niedriger gesteckten der deutschen Politik. Sie werden nicht erreicht werden können, ohne dass ordentlich Wind gemacht wird. Doch der flaut in Deutschland gerade ziemlich ab. Der Ausbau der Windenergie stockt, und zwar nicht nur, weil Menschen zunehmend solche Räder nicht mehr vor ihrer Nase stehen haben möchten. Besonders auffällig ist hier ein Nord-Süd-Gefälle. Niedersachsen, Brandenburg und das windreiche Schleswig-Holstein liegen deutlich vor südlichen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg, wo gerade mal ein Bruchteil der in Niedersachsen produzierten Leistung erreicht wird. Deutlich wird der Unterschied zwischen Nord und Süd auch, wenn man sich die Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 anschaut. In Brandenburg entstanden 24 neue Windenergieanlagen, in Niedersachsen 23. Und selbst im schon reichlich mit Windrädern bestückten Schleswig-Holstein waren es noch 5. In Bayern wurden ebenfalls 5 neue Anlagen gebaut und in Baden-Württemberg gerade mal 4. Wie kann es sein, dass bei der Windenergie ausgerechnet hier im Südwesten, wo doch ein grüner Ministerpräsident regiert, Flaute herrscht? Cecilia Knott.
Eigentlich dürfte ihm nichts im Weg stehen. Jörg Dürpucher plant Windräder und das im grün geführten Bundesland Baden-Württemberg. Er steht für die Energiewende, die Grünen eigentlich auch. Trotzdem fehlt der Rückenwind.
Die, die dagegen sind, AfD, FDP, die kommen bei jedem Projekt aus den Löchern und führen den Widerstand an und tragen Bedenken. Und die Befürworter der erneuerbaren Energien, die suchen wir dann manchmal. Fridays for Future hat die Gesellschaft ein Stück weit umgedreht in die richtige Richtung. Die Landespolitik hat da noch ein bisschen Nachholbedarf.
Nachholbedarf vor allem bei den Zahlen. Vor 3 Jahren wurden 123 Windanlagen im Land gebaut. In diesem Jahr sind es erst 4. Ein Grund, bei der bundesweiten Ausschreibung für Neuanlagen geht der Zuschlag noch an den günstigsten Anbieter. Selten bis gar nicht kommt Baden-Württemberg zum Zug. Das soll sich ändern mit der jüngst beschlossenen Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Darin ist ein Südbonus festgeschrieben. Der baden-württembergische Umweltminister ist überzeugt, nur so könne man es mit der Konkurrenz aus dem Norden aufnehmen.
Meine Freunde in Schleswig-Holstein haben natürlich völlig andere Voraussetzungen als Baden-Württemberg. Ja, flaches Land, die Türme sind 30, 40 Meter niedriger. Das heißt, ich gehe mit geringeren Kosten in die Ausschreibungen als wie in einem Land wie Baden-Württemberg, wo ich den Berg rauf muss, in den Wald muss und außerdem der Rotmilan auch noch gedacht hat, Baden-Württemberg, wunderschönes Land, zum Schwerpunkt seines Daseins erklären zu müssen.
Der Rotmilan. Neben dem Nord-Süd-Gefälle vielleicht das größte Hindernis für die Windenergie. Der gefährdete Greifvogel fühlt sich im grünen Baden-Württemberg besonders wohl. Kein Wunder, hier gilt ein besonders strenger Artenschutz. Das andere Problem, es fehlt an geeigneten Flächen. Oder an den Flächen, die sich finden, entsteht schnell Gegenwind, so wie im Hegau am Bodensee. Einige Anwohner tun sich schwer mit dem Gedanken, dass mitten in der Vulkanlandschaft Windräder bis in 240 Meter Höhe ragen sollen.
Wir empfinden das als einen wahnsinnigen Eingriff in unseren Lebensraum, oder? Und sind da natürlich von diesen Plänen nicht begeistert.
Die Landschaft, die zerstört wird und die Natur und das schöne Hegau einfach.
Bürgerinitiativen, die sich auf Arten- oder Lärmschutz berufen, sie rücken bei der Windenergie immer mehr in den Vordergrund. In Baden-Württemberg, in ganz Deutschland.
Im vergangenen Jahr sind nur etwa 1000 Windanlagen aufgebaut worden, obwohl es 3.000 bis 4.000 werden sollten. Und auch für die nächsten Jahre rechnet man, dass die Gerichtsverfahren noch den schnellen Ausbau der Windenergie stoppen werden.
Doch einen schnellen Ausbau, auf den pochen die Befürworter der Windenergie in Baden-Württemberg. Bisher mahlen ihnen die Mühlen hier einfach zu langsam.
Die Windkraft, jugendliche Energie und wie Klimaschutz in Corona-Zeiten funktioniert. Die Meinung dazu von dem Umweltexperten der ARD, Werner Eckert.
Fridays for Future bringen die andere Krise ins Bewusstsein. Schön, aber es ist gar nicht so, dass der Klimaschutz untergegangen wäre in Corona-Zeiten ohne Schulstreik und so. Da verändert sich was und Politik und weite Teile der Wirtschaft sind in Bewegung gekommen. Die EU ist dabei, ihr Klimaziel für 2030 deutlich zu verschärfen. Und kaum beachtet, China hat bei der UN-Vollversammlung in dieser Woche ebenfalls nachgelegt. Angekündigt, dass es vor 2030 runter will mit den Klimagasen und bis 2060 klimaneutral wird. Das kam unerwartet und ist vergleichsweise konkret. Klar, da versucht Peking auch mal bei einem moralisch positiv besetzten Thema zu punkten, aber das muss man deshalb ja nicht ausschlagen. Konkret kann das alleine den Temperaturanstieg weltweit um 0,3 Grad senken, haben Wissenschaftler vorgerechnet. Und das ist sehr viel. Klar, Worte sind das eine, man muss dann auch liefern, aber das gilt ja für alle. Das ist dann möglicherweise kein Spaziergang. Beispiel Baden-Württemberg. Da macht man bisher Bundesrecht verantwortlich dafür, dass es nicht klappt mit dem Windkraftausbau. Die Bundesregierung ist jetzt dabei, die Hürden zu beseitigen im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Dann aber muss der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann wirklich liefern, wenn er ernst nimmt, was er twittert. Hinter Fridays for Future steht längst ein breiter Teil der Gesellschaft.
Die Meinung von Werner Eckert. Die Pandemie, sie wird zumindest in nächster Zukunft weiterhin unser täglicher Begleiter bleiben. In Deutschland stieg die Zahl der Infizierten heute wieder um mehr als 2100. Und damit auch die Sorge, wie es erst weitergehen soll, wenn die Tage kälter und dunkler werden. Schon jetzt müssen viele wieder mit mehr Einschränkungen im Alltag leben. Um uns herum in den europäischen Nachbarländern wütet das Virus noch schlimmer. Seit heute Abend wird auch vor Reisen nach Luxemburg, Tirol und ganz Tschechien gewarnt. Wir blicken zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Tschechien, in Spanien und in Frankreich, die uns zeigen, wie sehr sich mit der neuen Welle das gesellschaftliche Klima aufheizt.
Wütende Proteste heute in Marseille. In der Hafenstadt wurden drastische Corona-Maßnahmen verhängt. Restaurants und Bars müssen schließen. Noch wird im Kneipenviertel Cour Julien Bier ausgeschenkt. Ab Sonntagabend ist aber für mindestens 7 Tage Schluss. Für Barbesitzer ein Desaster. Der stellvertretende Bürgermeister wettert gegen Paris. Die neuen Maßnahmen sind ohne Abstimmung erfolgt und sie sind für Marseille ein Affront. Der Gesundheitsminister rechtfertigt sich. 14 von 15 Beatmungsbetten sind in Marseille schon wieder belegt. Und die Ärzte sagen mir, dass sie jetzt Operationen von Nicht-Covid-Patienten verschieben. 16.000 Neuinfektionen landesweit, ein Höchststand. Rote, zum Teil tiefrote Zonen sind Lille, Paris, Lyon, Marseille. Die zweite Corona-Welle hat Frankreich voll erfasst. Die Sorge, sind die Krankenhäuser diesmal besser vorbereitet als im Frühjahr? Die Regierung steht erheblich unter Druck. Ein neuer Shutdown soll allerdings unbedingt verhindert werden.
Ein Hotel im Süden von Madrid. Ab heute geht es als Quarantänestation für leichtere Covid-Fälle in Betrieb. Das Krankenhaus nebenan kommt schon an seine Grenzen. 170% Belegung, melden die Gewerkschaften. Im Moment herrscht so eine Art angespannte Ruhe. Das Krankenhaus läuft langsam, aber sicher voll. Wir nehmen ständig neue Patienten auf. Stand jetzt haben wir schon wieder 107 Covid-Fälle. In Madrid sind ganze Stadtteile bereits abgesperrt. Am Montag sollen weitere dazukommen. Das heißt, dass mehr als 1 Million Menschen sich nicht mehr frei über Bezirksgrenzen hinweg bewegen dürfen. Außerdem sind sie aufgefordert, nur noch für die Arbeit, den Schulweg oder Arztbesuche aus dem Haus zu gehen. Die Madrider Regionalregierung hält ihre Maßnahmen im Moment für ausreichend. Damit ignoriert sie aber die Zentralregierung, die geraten hatte, die ganze Stadt abzuriegeln. Alle Maßnahmen, die im Moment nur für einige Gebiete gelten, müssten auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden. Kaum verhohlene Kritik. Der Gesundheitsminister hält das Corona-Management in Madrid für miserabel.
Hotels als Quarantänestationen, überlastete Kliniken, das kennen die Menschen hier schon. Neu ist, dass jetzt auch noch ein politischer Konflikt zu eskalieren droht. Und das wird es wohl nicht einfacher machen, die kritische Lage noch in den Griff zu bekommen.
Die tschechische Hauptstadt Prag Ende Juni. Auf der Karlsbrücke wird das Ende der Corona-Einschränkungen gefeiert. Alles soll endlich wieder normal weitergehen. Bars und Restaurants dürfen wieder öffnen. Eine Stadt ist im Sommer in Partylaune. Doch das geht nicht lange gut. Seit Wochen vermelden die Gesundheitsämter fast täglich neue Rekordwerte von Corona-Neuinfektionen. Fast 3.000 waren es gestern wieder im 10,5 Millionen Einwohner zählenden Tschechien. Die erste Welle haben wir sehr gut gemeistert. Deshalb hat hier niemand ein Risiko gesehen. Und weil wir dann den Mundschutz komplett abgelegt und auch die anderen Maßnahmen aufgegeben haben, ist das Ergebnis, dass wir heute viel schlechter dastehen als viele andere Länder. Jetzt muss die Maske wieder in allen Geschäften getragen werden. Restaurants müssen seit gestern um 22 Uhr schließen. Fast täglich werden neue Auflagen verkündet. In Prag sind die für Corona-Patienten freigehaltenen Betten fast komplett belegt. Die Kapazitäten müssen erweitert werden. Am Abend stuft Deutschland ganz Tschechien als Risikogebiet ein.
Der tschechische Premier Andrej Babiš präsentierte sein Land im Sommer als Musterschüler bei der Corona-Bekämpfung. Doch nach der großen Strenge kam sehr schnell die große Freiheit. Jetzt versucht die Politik mit relativ kleinen Einschränkungen, ohne der Wirtschaft groß zu schaden, die Situation wieder in den Griff zu bekommen.
Vom Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos ist nach dem Brand vor gut 2 Wochen nicht mehr viel übrig. Geblieben sind die Menschen, die weiterhin im Ungewissen leben. Die EU-Kommission will diese Ungewissheit nun nach unzähligen Zerwürfnissen zwischen den EU-Staaten bald beenden. Mit einem Migrationskonzept, bei dem es allerdings weniger darum geht, wie europäische Länder Flüchtlinge aufnehmen, als vielmehr darum, wie sie einfacher in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können. Armin Gassim und Anna Klüspies über einen Mann, der schon mal angekommen war in Deutschland, trotzdem nach Afghanistan abgeschoben wurde, es nun wieder versucht, hierher zu gelangen und auf Lesbos festsitzt.
Stacheldraht für den neuen Lagerzaun. Mehr als 10.000 Menschen leben hier, fast alle Bewohner des ehemaligen Lagers Moria. Auch Abdul Sultani mit Frau und Kind. Vor 9 Monaten kamen sie nach Lesbos, die Tochter wurde hier geboren. Nach dem Brand sei alles noch schlimmer geworden.
Vor 5 Tagen ungefähr, wir waren auf der Straße und jetzt vor 2 oder 3 Tagen, wir sind in Neuskamp, musste dort gehen. Und dort, es gab weniger Essen und Trinken, in 24 Stunden gab nur einmal Essen.
Abdul filmt für uns im Lager, wir dürfen nicht hinein. 5 Stunden Schlange stehen für eine Mahlzeit, sagt er. Keine Duschen, zu wenige Toiletten, die außerdem selten geleert werden. Die Zustände machen auch seine Tochter krank. Was genau das Mädchen hat, wissen sie nicht. Nur, dass die Salbe vom Arzt nicht hilft.
Ich schirme vor meiner Tochter, wie ein Vater bin ich, dass ich kann nicht helfen vor meiner Tochter.
Mit Familie sucht er ein Leben, das er schon einmal hatte. Nur die Fotos davon sind geblieben. Als afghanischer Flüchtling kam er 2015 nach Deutschland, machte seinen Hauptschulabschluss, arbeitete ehrenamtlich in der Jugendhilfe, absolvierte ein Praktikum in einem Seniorenheim. Hier im schwäbischen Dietenheim erhielt er dann auch einen Ausbildungsvertrag als Altenpfleger.
Er pflegte einen sehr schönen Umgang mit allen Menschen, denen er begegnete. Er war eifrig, er war lernbegierig, er wollte wissen, er war engagiert, motiviert, hinterfragt und zeigte mehr Engagement, als man so manchmal auch erwartet, um eben sein Ziel zu erreichen.
Doch der Traum von einem neuen Leben endete in einem Abschiebeflug, der später berühmt werden sollte, durch einen Satz von Horst Seehofer.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
Als Seehofers 69 werden die Abgeschobenen bekannt. Allesamt sollten Straftäter gewesen sein, so hieß es zunächst. Recherchen des ARD-Magazins Panorama zeigten aber, mindestens 50 von ihnen waren unbescholten, auch Sultani.
Es hat mir wehgetan und ich hatte gedacht, warum ich habe ohne Schuld werde abgeschoben.
Zurück in Afghanistan versucht er einen Neuanfang. Er heiratet, doch schon bald wird er wieder von den Taliban bedroht, sagt er. Das, was er deutschen Behörden nicht belegen konnte. Er flüchtet erneut, diesmal mit seiner Frau. Sie suchen ein Leben ohne Angst.
Für mich ist das okay, wenn ich keine Probleme in welchem Land von Europa habe. Aber in einem Land, ich will, dass wir können weiterleben und Frieden haben.
In einem friedlichen Land sind sie, aber von hier geht es erstmal nicht weiter.
In Paris sind 2 Journalisten bei einer Messerattacke verletzt worden. Antiterrorfahnde haben die Ermittlungen übernommen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Die französische Regierung sprach von einem eindeutig islamistischen Terrorakt. Neben dem mutmaßlichen Haupttäter wurde mindestens ein weiterer Verdächtiger festgenommen. Der Angriff auf die Journalisten erfolgte vor dem Gebäude, in dem früher die Redaktionsräume der Satirezeitschrift Charlie Hebdo waren. Auf die Redaktion war 2015 ein islamistischer Anschlag verübt worden. Gegen mutmaßliche Unterstützer der Attentäter läuft derzeit ein Prozess. Die AfD in Schleswig-Holstein verliert im Landtag ihren Fraktionsstatus. Weil der Abgeordnete Frank Brodel die Partei verlässt, sinkt die Zahl der AfD-Vertreter im Kieler Parlament auf 3 und damit unter die Mindestgröße einer Fraktion. Brodel begründete seinen Austritt aus der AfD mit einer zunehmenden Radikalisierung der Partei. Mit dem Fraktionsstatus verliert sie unter anderem das Recht auf einen Sitz im Ältestenrat des Parlaments. Erst vor wenigen Tagen war auch in Niedersachsen die AfD-Fraktion an einem Richtungsstreit zerbrochen. Die Minister und Ministerinnen für Landwirtschaft in Bund und Ländern haben einen Plan beschlossen, wie sie auf die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest reagieren wollen. Dabei geht es unter anderem um die Finanzierung von Schutzzäunen und die verstärkte Jagd auf Wildschweine. Vereinbart wurde außerdem eine finanzielle Honorierung von Waldbesitzern, wenn der Wald dem Klimaschutz und der Artenvielfalt dient. Die genauen Kriterien sollen noch erarbeitet werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr am kommenden Dienstag aufgerufen. Pendler müssen sich dann auf massive Verzögerungen einstellen. Verdi will im Tarifstreit eine bundesweit einheitliche Regelung für etwa 87.000 Beschäftigten der Branche durchsetzen. Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern Tarifverhandlungen im ÖPNV. Der weltberühmte Karneval in Rio fällt wegen der Corona-Pandemie im kommenden Februar aus. Er soll zwar nachgeholt werden, einen Termin gibt es aber noch nicht. Entscheidend ist laut dem Verband der Samba-Schulen, wann es eine Impfkampagne in Brasilien geben wird. Sie teilten mit, wegen der Corona-Krise fehlten Zeit und Geld, um die großen Paraden vorzubereiten. Ob auch die den Karneval begleitenden Straßenfeste abgesagt werden, steht noch nicht fest. Der FC Bayern München hat den europäischen Fußball-Supercup gewonnen. Der Champions-League-Sieger schlug den Europa-League-Gewinner FC Sevilla in Budapest mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte Martinez in der Verlängerung. Nach der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und der Champions League ist es der 4. Titel für die Münchner in diesem Jahr. Soweit der Nachrichtenüberblick und hier geht's natürlich weiter mit Pina Atalay.
Danke, Jan. Und eine weitere Nachricht kommt jetzt noch von mir. Jan Hofer, seit 35 Jahren Sprecher der Tagesschau, verabschiedet sich demnächst in den wohlverdienten Ruhestand. Als Chefsprecher folgt ihm Jens Riewer. Seine letzte Tagesschau wird Jan am 14. Dezember präsentieren.
Genau.
Und zum Abschluss dieser Arbeitswoche blicken wir darauf, wie die Reise unseres Reporters Sebastian Kisters weitergegangen ist. Er fährt mit dem Camper durch deutsche Lande, um die, denen er begegnet, zu fragen, wie anders er denn für sie war, dieser ganz besondere Sommer im Schatten des Virus. Zum Abschluss seiner Tour ist Sebastian heute mittendrin in Bayern bei Draxelsried, wo nicht nur der Sommer, sondern auch diese Reise zu Ende geht.
Es ist Herbst geworden im Bayerischen Wald, über Nacht. Wolkenfetzen haben sich in Baumwipfeln verirrt, Regen trommelt auf die Kapuze. Ich wandere, einer von 1,25 Millionen, könnte man sagen. So viele Deutsche sind im Alpenverein. Wie war dieser Sommer für Bergfreunde, will ich wissen. Familie Mühlbauer betreibt die Scharrebenhütte im Bayerischen Wald. Was in diesem Sommer für sie besonders war, Ulrich Mühlbauer zeigt es mir.
Wir haben seit Mitte März keine Übernachtungen mehr. Corona-bedingt alles abgesagt, weil für uns einfach auf der Hütte diese Hygieneschutzbestimmungen sehr, sehr schwierig zum Umsetzen sind. Darum haben wir uns entschieden, dieses Ganze abzusagen. Ja. Also den ganzen Sommer über abzusagen.
Die große Lehre dieses Sommers. Ulrich Mühlbauer hat noch einen Betrieb im Tal. Er arbeitet mit seinem Bagger auf Baustellen zum Glück.
Der Bagger hat sie gerettet sozusagen.
Ja, es hat auf alle Fälle positiv dazu beigetragen, dass man das Ganze beibehalten hat. Ja.
Sonst wäre es wahrscheinlich nicht gegangen.
Nein, das wäre in diesem Fall nicht gegangen.
Juli, August, September seien dann super gelaufen, mit Tagesgästen auf der Terrasse. Jetzt aber kommen Herbst und Winter.
Wieder Herausforderung werden. Eine andere Hausnummer nochmal, wie der Sommer war, ganz klar. Ganz klar.
Heftiger Herbstbeginn heute auch im Tal. Und doch, mein Campingplatz war bis gestern ausgebucht. Der Betreiber hatte einen super Sommer. Im Juli neu eröffnet, seitdem bis zu 3000 Anfragen am Tag. Aber nun ist der Sommer heruntergebrannt. Die Sorge vor trüben Corona-Tagen kommt zurück.
Wir müssen abwarten und einfach von einem Tag auf den anderen drauf reagieren.
Das ist kein gutes Gefühl im Moment.
Das ist kein gutes Gefühl. Das trübt die Freude ein wenig von dem, was die letzten Wochen eigentlich passiert ist.
Ich bin in den vergangenen Tagen mit dem Camper durchs Land gefahren und habe festgestellt, der Campingboom hat vielen kleinen Orten durchs Corona-Jahr geholfen. Vor allem, wenn sie an Seen oder Bergen liegen, Sandbergen zum Beispiel. In Hirschau in der Oberpfalz sind Menschen abgefahren. Auf einer alten Abraumhalde. 35 Millionen Tonnen Sand, Neigungswinkel 35 Grad. Campingplatz am Fuß des Berges.
Am Pfingsten ist losgegangen, das ist schon besser gewesen.
Ja.
Aber jetzt dann im Sommer, in Sommerferien, da war die Hölle los. Dann.
Sommer, Sand und Sonnenschein pur war es aber nicht. Großveranstaltungen abgesagt. Langsam endet meine Reise durchs Land. Noch ein Abstecher zur fränkischen Bierstraße. 250 Brauereien in einer Region. Diese Tour soll mit einer Mutmachergeschichte enden. Die Kundmüllers haben in den vergangenen 10 Jahren 80 Preise für ihre Biere gewonnen und stellen nun selbst in diesem Krisenjahr neue Braumeister, Köche, Kellnerinnen und Kellner ein. Ihre Biere mitunter exklusiv.
Ja, wieso kostet das 54, ist ja meine Ansage.
Unser Imperial IPA ist ein ganz besonderes Bier. Ja. Es ist viel stärker, viel mehr Hopfen drin als im normalen IPA.
Also die Rohstoffe sind teuer.
Ein unwahrscheinlicher Rohstoffeinsatz gegen einen anderen. Also ich brauche das 15-fache gegen einen normalen Bier. Also ich gebe da bald für 3.000 Euro Hopfen aus in den Sud.
Und wie viel normalerweise?
Ja, normalerweise bin ich bei 200, bei 100 Euro ungefähr beim Bluthopfen, ne? 150. Ne?
Die Rechnung geht auf, der Laden läuft. Weniger Fassbier an Gaststätten haben sie in diesem Jahr verkauft, dafür mehr Flaschenbiere, die mitunter nach Maracuja oder Zartbitterschokolade schmecken. Am Ende des Jahres wird wohl nur ein leichtes Umsatzminus stehen.
Ich komme auf die Frage von vorhin zurückzukommen, dass wir eigentlich mit einem hellblauen Auge davon gekommen sind. Nach dem Lockdown war Gott sei Dank das Wetter schön, der Biergarten war immer gut besucht bei uns.
Eine Woche bin ich mit dem Camper durchs Land gefahren. Und in vielen Tourismusregionen würden sie das mit dem hellblauen Auge wohl unterschreiben. Nun warten alle gespannt, was Herbst und Winter bringen.
Und welches Wetter uns das Wochenende bringt, das weiß Claudia Kleinert.
Pina, das waren gerade schon zwei gute Stichworte, Herbst und Winter, weil herbstlich war es heute bei sehr niedrigen Temperaturen und winterlich war es auch. Wo genau, zeige ich Ihnen gleich. Sehr eindrucksvoll, dieses tolle Tief hier, der Tiefkringel, diese Wolkenschleife. Und dieses Tief, das sorgte heute schon immer wieder für Schauer aus Westen. Und hier kamen dichte Wolken mit zum Teil auch mal kräftigerem Regen aus Süden. Insgesamt war heute wirklich alles dabei. Auf dem Feldberg gerade mal 1,1 Grad, Papsdorf 18,6 Grad. Im Moment liegt die warme Luft vor allem hier nordöstlich von uns. Das heißt, wenn es warm ist, dann am ehesten so Richtung Mecklenburg-Vorpommern und Rügen. Und Scheidegg bekam heute 40 Liter pro Quadratmeter ab Richtung Allgäu. Und es war zum Teil schon weiß. Das ist der Blick auf den Winter. Der Hausberg in Garmisch heute. So sah das aus. Da gab es schon richtig viel Schnee. Oberhalb von 1200 Metern kam das, was runterkam, eben in Form von Flocken runter. Aber es wird am Wochenende auch ab und zu die Sonne dabei sein. Okay, morgen ist da nicht allzu viel von. Im äußersten Nordwesten so 2 bis 3 Stunden, Schleswig-Holstein bis Ostfriesland. Aber am Sonntag nach Südosten hin 8 bis 10 Stunden Sonnenschein. Im Westen immerhin 1 bis 2. Aber auch da hängen viele Wolken rum, bringen immer wieder Regen, den die Natur natürlich dringend braucht. Jetzt in der Nacht immer mal wieder nass. Vor allem im Süden und Osten regnet es auch kräftiger. Das gilt zum Beispiel für die Regionen im Stau des Schwarzwaldes, aber auch fürs Allgäu. Von Westen kommen ab und zu Schauer nach. Auch morgen der kräftigste Regen über der Ost- und Südosthälfte. Von Westen her immer mal wieder nass, aber da gibt es eben auch trockene Abschnitte zwischendrin. Die Temperaturen liegen morgen früh bei rund 2 Grad, wo es auflockert in Schleswig-Holstein. Sonst sind es meist 6 bis 9 Grad, 11 Grad auf Rügen. Morgen Nachmittag dort die höchsten Temperaturen mit 18 Grad. Ansonsten werden es meist nur so 10 bis 16 Grad sein und im Dauergrau im Süden und Südosten 5 bis 7 Grad. Die nächsten Tage bringen dann immer mal wieder nass. Das heißt vor allen Dingen am Sonntag im Norden und Westen immer wieder nass. Am Montag über der Mitte und im Süden häufig Regen. Die Temperaturen bleiben gedämpft, steigen aber wieder so ein bisschen in Bereiche von 15, 16 Grad für alle.
Dankeschön, Claudia Kleinert, mit den Wetteraussichten. Und das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit einem Fall für die Münchner Tatortkommissare. Gegen 1.10 Uhr meldet sich die Tagesschau. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend.